wie Sie schon bemerkt haben, formuliert. Und trotzdem, und gerade deswegen, ist dieser Punkt eigentlich ganz genau auszumachen. Ich wiederhole nur den letzten Punkt von dem, was ich letztes Mal dargestellt habe, weil ich davon ausgehe, dass es nicht völlig in Ihrer Gedächtnis präsent ist. Und dabei habe ich das auch nicht so ausgeführt, wie ich das heute möchte. Sie erinnern sich, dass die Position von Foucault war in erster Linie aus seiner Hauptposition, die er eher intensiert hat, hat wirklich formuliert hat, ist von der Folgende, dass man das, was gesagt wird, im weitesten Sinne des Wortes, nicht dadurch erklären kann, explizieren kann oder wie auch immer, verstehen kann, in erster Linie sagen, verstehen kann. Nicht dadurch, dass man jetzt fragt, wer spricht, wer hat es gesagt, was hat er dabei gemeint. Ja, das heißt, die Bewegung des Verstehens ist nicht die Bewegung des Dechiffrierens. Ja? So wie man das von Hermeneutik bis zur Informationstheorie versteht. Ja? Nicht wahr? Es gibt einen Sender, beziehungsweise einen Dichter, ja? Und er dichtet etwas oder sendet etwas, was auch immer. Und diese Bedeutung kann auch sehr kompliziert sein, sehr einfach sein, aber der Umgang mit dieser Information besteht darin, dass man zunächst einmal etwas sagt und damit etwas meint. Und was bedeutet, dass ich das, was gesagt wurde, auch verstehen kann oder verstanden habe? Dadurch, dass ich sozusagen, und das ist ja nicht wahr, das ist die Figur, von der wir alle reden, indem ich zurückkehre, gewissermaßen, ja, nicht wahr? Zurückkehre zu dieser Meinung, oder zu dieser Intention, ja, zu diesem Inhalt, der intensiert wurde. Und eigne mir diesen Inhalt an. Das ist diese verborgene Temporalität jeder Kommunikation, die sehr oft oder meistens überhaupt nicht thematisiert wird. Wenn Sie zum Beispiel alle möglichen auch Lehrbücher oder auch wissenschaftliche Darstellungen der Informationstheorie in verschiedensten Varianten oder Kommunikationstheorie in verschiedensten Varianten anschauen, Sie beginnen immer mit diesem Schema. Was heißt, hier ist Sender und da ist Empfänger. Und das ist der Message. Ja? Und ich war, und Sender sendet ein Message und das ist eine Form. Ja, ich war, und dieser Message kommt dann zum Empfänger und wird vom Empfänger dechiffriert. Und wenn beides stattfindet, dann ist sozusagen dieser Kommunikationsakt oder Informationsakt oder was auch immer vollzogen. Und dieses Schema, das so tief verankert ist, irgendwann unser Bewusstsein, unsere Imagination, dieses Schema ist im Grunde nicht richtig. Weil dieses Schema übersieht etwas ganz Wesentliches. Nämlich das, was sozusagen der Sender gesendet hat, im Punkt A. Das war sozusagen nicht die Sprache, das war eine Intention. Das heißt, die Sprache kommt sozusagen im Zentrum, das ist diese Schiffe, im Punkt B. Und was passiert mit dem C, was passiert mit dem Empfänger? Der Empfänger muss sozusagen zurückkehren zum zu Intention. Das heißt, es ist nicht dieses Schema A, dann B, dann C, sondern ein Kreis gewissermaßen. Ja? Und zwar das Verstehen der allgemeinen Kommunikationsart hat die Form eines Kreises. Und zwar eines temporellen Kreises, eines Zeitkreises. Wenn ich als Sender etwas sage, dann gibt es nach landläufiger Meinung sozusagen eine gewisse, sagen wir, zeitliche Verspätung, punktuell aufgefasste zeitliche Verspätung, zwischen dem, was ich meine und zwischen dem, was ich tatsächlich gesagt habe. Nicht wahr? Ich formiere in meinem beiden, ich weiß nicht was, Gehirn, ich weiß nicht wo, ja? Aber irgendwo in meiner Innerlichkeit, im Verborgenen für die anderen, formiere ich einen Inhalt. Und dann mit einer Verspätung, diese Verspätung kann auch nicht groß sein, aber trotzdem, mit einer Verspätung tue ich etwas Bestimmtes, ich formuliere das heißt, ich chiffriere das, ich bezeichne das. Und derjenige, der mich versteht, muss diese Operation in einer umgekehrten Richtung vollziehen. Das heißt, er bekommt dieses Message und muss zurück zu meiner Intention. Worauf ich hinaus will, das scheint absolut einleuchtend zu sein. Worauf aber ich hinaus will, ist, dass in diesem Modell etwas übersehen wird. Etwas übersehen wird, worauf man sich gerade im Falle Foucault, vor allem Derrida und viele andere, Derrida hat das sozusagen das die Spitze gebracht, eine gewisse Bemerkung, eine gewisse Reflexion, die generell übersehen wird. Nämlich, in diesem Prozess gibt es eine Zeitdimension und diese Zeitdimension funktioniert so, dass der Empfänger bei Verstehen sozusagen einen Schritt zurück in der Zeit macht. Ja, sozusagen im Moment des Verstehens läuft die Zeit in die umgekehrte Richtung. Und das ist etwas, was im Grunde eine gewisse Einmaligkeit besitzt, ja, weil wir zunächst einmal vorläufig eine Zeitmaschine nicht haben. Das heißt, wir können uns zumindest auf der Ebene unserer Technik, und zwar nicht aus technischen, rein technischen, sondern strukturellen Gründen, wir können uns nicht versetzen in einer, und zwar nie, ja, in einer Zeit davor. Die Zeit läuft immer nur in eine Richtung, was auch immer geschieht. Nun aber, das allgemeine und das verbreiteste Verständnis eines Verständnisaktes suggeriert, und zwar suggeriert, unreflektiert, für diejenigen, die dieses Verständnis teilen oder die diese Sachen so vorstellen, suggeriert die Möglichkeit, die Zeit in einer umgekehrten Richtung laufen zu lassen. Vielleicht eine kleine Portion Zeit, aber trotzdem. Und das ist eben der Punkt, auf den jetzt zunächst einmal Foucault aufmerksam macht, den Leser. Und das wird ganz klar am Ende. Aber ich möchte das ganz am Anfang sagen, das ist ein sehr wesentlicher Grund für diesen ganzen Diskurs. Das heißt, sich dieser, wie er meint, mystischen Möglichkeit zu entledigen und sich zu fragen, wie funktioniert das Verstehen, wenn wir so einer Zeitmaschine, die wir ja nicht begründen können, auf keinen Fall begründen können, die Zeitmaschine nicht annehmen, also die Existenz der hermeneutischen Vorgangs als diese Zeitmaschine. Das bedeutet dann aber Folgendes, dass alle Prozesse, die in der Kommunikation, in der Wissenschaft, in der Gesellschaft, in der Sprache. In dem, was mit der Sprache zu tun hat und durch die Sprache kodiert ist. Dass alle diese Prozesse müssen synchron und nicht asynchron laufen. Das heißt, es muss so laufen, dass der Sender und der Empfänger in der gleichen Zeit existieren. Zwei synchron existieren. Ja, dass dieser Zeitabstand, der einmal in eine Richtung gegangen wird und dann muss ja in eine andere Richtung durchgegangen werden, dass dieser Zeitabstand gar nicht stattfindet. Und was das bedeutet? Das bedeutet Folgendes. Das bedeutet, dass unsere Reaktion auf das, was wir gehört haben, weil was heißt diese Kommunikation? Ja, das heißt, jemand fragt mich, wie sieht heute das Wetter aus? Ja? Ich habe diese Frage, sagen wir, verstanden. Ja? Ich habe verstanden, das heißt, ich habe dechiffriert, so zurückgegangen, und ich zeige dieses Verständnis dadurch, dass ich sage, schlecht, ja? Oder gut, oder so. Na gut. Aber kann man sagen, dass wir, dass diese Antwort, die ich auf diese Frage gebe, dass diese Antwort bedeutet mein Verständnis der Frage? Der Punkt, das sozusagen zumindest suggeriert wird von Foucault, ist im Grunde keinesfalls. Ja, das heißt, nehmen wir folgende Beispiele. Ich werde gefragt, also Sie fragen mich, ist das Wetter gut? Oder wie ist das Wetter? Ich sage, schlecht. Ihre Reaktion wäre, ich habe die Frage verstanden, das heißt, ich habe diese Rückdechiffrierung geleistet. Ich habe durch die Fenster geguckt und habe sozusagen eine richtige Antwort gegeben. Nehmen wir folgendes Beispiel. Sie fragen mich, wie ist das Wetter? Und ich sage, gut. Das bedeutet, ich habe vielleicht nicht durch die Fenster geguckt, ich weiß nicht, wie das Wetter ist, oder ich schätze dieses Wetter als gut an. Ja, das ist auch möglich, obwohl sie nach verbreiteter Meinung ein schlechtes Wetter ist. Aber ich habe immer noch die Frage verstanden. Das zeigt, dass ich die Frage verstanden habe, also ich habe das geleistet, ja, nach wie vor, auch wenn ich eine empirische Beobachtung des Wetters nicht geleistet habe. Das ist ein feiner Unterschied. Aber das ist der Unterschied, der für die Diskussion entscheidend ist. Das heißt, der Akt des Verstehens findet auch dann statt, wenn ich eine Antwort gebe, die eine falsche zu sein scheint. Ja, weil ob meine Antwort falsch ist oder richtig ist, hat mit der Verstehen der Frage nichts zu tun. Jetzt das dritte Beispiel. Sie fragen mich, wie ist das Wetter? Und ich sage, süß, oder ich sage, Holzer. Ja? Die Reaktion wäre, du hast meine Frage nicht verstanden. Es ist nicht eine richtige oder falsche Antwort auf eine richtig verstandene Frage, sondern es ist eine Antwort, die zunächst einmal das Missverstehen der Frage bedeutet. Das heißt, Mit anderen Worten, ich kann eine Antwort geben auf die Frage, wie ist das besser, ohne überhaupt zu verstehen, was diese Frage bedeutet. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass auf diese Frage die Antwort folgt, gut oder schlecht, oder zum Beispiel es regnet und so weiter, es gibt sozusagen ein Sortiment der möglichen Fragen, der möglichen Antworten. Ich gebe diese Antwort, das bedeutet nicht, dass ich die Frage verstanden habe. Was ich beherrsche, ist nicht die Frage und die Intention, die ich hinter dieser Frage stelle, sondern einfach ein System der Relationen zwischen Frage und Antwort. Ich lebe in einer Gesellschaft, in der auf die Frage, wie ist das Wetter, sagt man schlecht oder gut, oder regnet oder Sonne. Ich lebe in dieser Gesellschaft und deswegen sage ich das. Das ist eine Verbindung, die man nichts anderes nennt, bei Foucault als diskursive Formation auf der anderen Seite. Das ist die Erklärung, was die diskursive Formation ist. Diskursive Formation ist in einer Summe der Konvention, der Regeln, die unterschiedliche Sätze miteinander so verbinden, dass der Akt des Verstehens dabei überhaupt nicht vorausgesetzt wird. Ich höre, wie ist das Wetter und sage gut oder schlecht, ohne sozusagen nachzudenken, ja, ohne diese Frage, wie gesagt, zu verstehen. Man kann so ein Spiel, ich meine Videospiele, Sprachspiele oder Computerspiele organisieren, dass immer, wenn diese Frage auftaucht, es entweder dieses Programm entweder eine oder andere Antwort gibt, ohne dass ich voraussetzen könnte, dass dieser Computer diese Frage stellt, weil dieser Computer ein Interesse hat am Wetter, oder dass ein anderer Computer diese Frage versteht und aus diesem Verständnis heraus auf diese Frage reagiert. Das heißt, ich kann das ganze Kommunikationsspiel in der Gesellschaft so denken, dass dieses Kommunikationsspiel weitergespielt wird, wie gefragt, wie immer, aber diese Voraussetzung, dass es so etwas gibt wie ein denkendes, fühlendes, intensierendes Subjekt, das an dieser Kommunikation teilnimmt, in einer oder anderen Funktion, ein Sender oder ein Empfänger, dass diese Voraussetzung überhaupt nicht mehr nötig wird. Ja, dieser Punkt ist klar. Und wenn ich die Kommunikation verstehe als so ein Spiel, als ein solches Spiel, das weder das Verständnis noch die Intention voraussetzt, dann habe ich eben diese diskursive Formation. Nun, diese diskursive Formation arbeitet jetzt nicht durch die Mechanismen des Verstehens, sondern durch die Mechanismen der Exklusion, durch die Mechanismen des Ausschlusses. Das heißt, ich schließe aus einer Palette der möglichen Antworten alle die Antworten, die sozusagen nicht reinpassen. Zum Beispiel eben als Antwort auf die Frage, wie ist das Wetter, Holzern oder Süß. Diese Antworten werden ausgeschlossen, weil sie keine richtigen Antworten sind. Und weil sie keine richtigen Antworten sind, ihre Exklusion bestimmt dieser diskursive Formation nicht funktionieren. Wobei zum Beispiel ich durchaus so ein Spiel organisieren kann wie surrealistische Poesie oder was auch immer, und da kann man ohne weiteres auf die Frage, wie ist das Wetter, sagen, süß oder holzern, das wird so dann der Regel dieses Spiels, dieser diskursive Formation nicht mehr widersprechen. Vielleicht wird die Antwort gut oder schlecht, ja, nicht wahr? den Konventionen dieser realistischen Sichtung. Und darum standen widersprechen, weil diese Antworten zu banal zu sein scheinen. Also das ist die diskursive Formation, und diese diskursive Formation basiert auf einem Archiv. Und Archiv, wie gesagt, ist als etwas verstanden, was nicht seinen Platz hat in der Bibliothek oder wie auch immer, auf irgendwelchen materiellen Träger, sondern die Summe dieser Regeln und die Summe dieser Sätze, dieser Aussagen, die erlaubt sind oder nicht erlaubt sind, also die erlaubt sind ja praktisch, die bilden dieses Archiv. Das heißt, dieses Archiv ist so ein Zwischenwesen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich letztes Mal gemacht habe. Realita haben wir im Grunde nur mit zwei sagen wir, Räumen der Erfahrung zu tun, die unser Verhältnis zur Sprache bestimmen. Auf der einen Seite ist die Sprache als ein System, wiederum der Regel und so weiter, als eine Grammatik, als ein Vokabular und so weiter, das uns erlaubt, wenn wir eine Sprache beherrschen, zum Beispiel die deutsche Sprache, richtige Sätze zu bilden, die sozusagen akzeptabel sind. Auf der anderen Seite haben wir einen Kanon der Dokumenten, ein Archiv, verstanden jetzt als Bibliothek, sagen wir so, das heißt, dass eine Masse der faktisch existierenden und im kulturellen Gedächtnis einer Sprache aufbewahrte Dokumente. Unterschiedliche Art literarische Dokumente, politische Dokumente und so weiter. Nun, diese diskursive Formationen, von denen Foucault spricht. Schon aus dem Gesagten ist es klar, dass sie sind ein bisschen weniger als Sprache und ein bisschen mehr als Dokumente. Warum? Wenn ich zum Beispiel diese Frage stelle, die ich schon mehrmals gestellt habe, das heißt, wie ist es mit dem Wetter, dann Dokument wäre folgende Feststellung. Ich wurde gefragt, wie ist das Wetter, und ich habe gesagt, gut, sagen wir es. Die Möglichkeiten, die mir die Sprache bietet, sind riesig. Ja? Ich kann auch sagen Süß oder Holzern und so weiter. Was wäre dann die Formation? Etwas dazwischen. Das heißt, ein bisschen mehr als ein Dokument, weil in dieser Formation wäre auch möglich zu sagen, schlecht, sonnig, regnet und so weiter, was ich nicht gesagt habe, de facto, aber weniger als Sprache. Das heißt, weniger als das System der der Vokabular, die grammatikalische Regel, die man zur Verfügung stellt. Das heißt, dieses Archiv, von dem Foucault spricht, umfasst alle Möglichkeiten einer richtigen Rede zu einer richtigen Zeit, also zu einer bestimmten Zeit. Also in unserer Gesellschaft, unter diesen Umständen, in diesem Kontext, sind diese sprachliche diskursive Manifestationen möglich. Die sind weniger als die Sprache von Salam, und die sind mehr, als sie de facto in den Dokumenten fixiert werden. Sie liegen irgendwie dazwischen. Sie liegen dazwischen, und sie sind sozusagen materiell nirgendwo fixiert. Ja, etwa, die sind nicht fixiert in der Form, in der Grammatik und Vokabular unserer Sprache doch fixiert sind. Ja, es gibt sozusagen eine gewisse Dokumentation auch darüber. Sie sind auch nicht fixiert in den faktischen, im faktischen Kanon, der faktischen Literatur, wie auch immer breit gefächert im Verstand unserer Zeit. Das heißt, diese diskursive Formation, das ist der Fehler, würde ich sagen, von vielen, die meinen, die diskursive Formation ist so ungefähr etwas, was, sagen wir, unprivilegiert blieb. Die vermischen, sagen wir, die diskursive Formation versus Kanon oder versus Dokument mit der Unterscheidung zwischen, sagen wir, Massenkultur oder Hanlo. Ja, das ist eine sehr, sehr verbreitete Vorstellung. Dass man zum Beispiel in einer Kultur lebt, in der alles Mögliche gesagt wird, aber diese Kultur macht eine gewisse Auswahl, ja, nicht wahr? Eine Auswahl an Büchern, an Texten, an Zeichen, die dann aufbewahrt werden, die dann geliebt werden sozusagen und geehrt werden, im Unterschied zu vielen anderen, was sozusagen runterfällt. Foucault sagt explizit über diese Verwechslung, das ist eine Verwechslung, im Falle von Archiv geht es nicht um den nicht eingeschlossenen, nicht berücksichtigten Teil der Kultur, des faktisch funktionierenden Diskurses, sondern allein, um mit heutigen Worten zu reden, oder das zu bezeichnen, von einem virtuellen Diskurs. Was Archiv bezeichnet, ist ein virtueller Diskurs. Es ist der Diskurs, der möglich ist und nicht der Diskurs, der faktisch stattgefunden hat, sei es ein von der Gesellschaft akzeptiertes, sei es von der Gesellschaft nicht akzeptiertes Diskurs. Und dieses Archiv verstanden als das, was zu einer gewissen Zeit möglich ist, an verständlichen Aussagen, auch wenn sie nicht getroffen werden, in jedem einzelnen faktischen Fall, das bezeichnet Foucault als mit paradoxaler Ausdruck historisches a priori. Das heißt, er meint, dass zu jeder Zeit in der Kultur wir über so ein Repertoire der möglichen Äußerungen verfügen, weil wir inmitten dieser diskursiven Formation, jeweiligen diskursiven Formation sind. Ausgehend von diesem A priori, ausgehend von diesem Archiv, treffen diese oder jene faktische Äußerungen. Aber wir gehen nie über den Rand dieser diskursiven Formation hinaus. Das heißt, alles, was wir sagen es deswegen, weil wir das sagen können. Und was wir nicht sagen können, das sagen wir auch nicht. Naja, das ist Archiv und das ist, wie das Archiv funktioniert. Und dann sagt Foucault, na gut, aber so wie ich dieses Archiv beschreibe und wie ich dieses A priori beschreibe, ist es nicht so etwas wie eine Ideengeschichte? Sagen wir im Sinne von Hegel. Also eine Vorstellung, dass die Menschen zu einer gewissen Zeit, an einem gewissen Ort, alle verbunden sind miteinander durch gewisse Ideen und gewisse Ideologien und gewisse Vorstellungen und gewisse Grundannahmen, ja, hinsichtlich dessen, in welcher Welt sie leben und wie sie leben und so weiter. Das ist so typisch hegelianische Vorstellung. Auf der Oberfläche haben wir so etwas wie, ich weiß nicht, Meisterwerke der Dichtung oder Meisterwerke der Philosophie und. Aber es sind alle verankert in einem relativ anonymen Konsensus. Und dieser anonyme Konsensus verbindet ein Schriftsteller mit seinen Lesern. Und weil dieses Grundverständnis da ist und diese Grundorientierung da ist und diese gemeinsame Beschaffenheit des Weltbildes, diese, was wie die deutsche Philosophie ja nicht wahr später sagt, Weltanschauung. Ja, diese Weltanschauung, diese Menschen, Grundweltanschauung, diese Menschen auch dann verbindet, wenn sie sozusagen diskursiv-philosophisch nicht zur Sprache kommen. Und so fragt also Foucault, ob sein a priori nicht so etwas auch wäre. Die Antwort ist selbstverständlich nicht, weil diese Ideengeschichte, diese Vorstellung von Weltanschauung und so weiter, setzt auch voraus, dass diese Ideen, ja, ich meine, diese Ideen, sie sind irgendwie im Subjekt drin. Im Unbewussten, im Bewussten, im Halbbewussten. Das heißt, dass es eine Einheit gibt, eine innere Einheit gibt, eine Zeit, auch wenn diese totalisierende Einheit, ja, auch wenn diese totalisierende Einheit nicht explizit ausgedrückt wird. Ja? So wie Hegel sagt, obwohl unterschiedliche Griechen zum Beispiel in der griechischen Antike Unterschiedliches geschrieben haben, ja? Es war so wie ein griechisches Zeitalter. Und dieses griechische Zeitalter konstituiert sich dadurch, dass alle Griechen irgendwelche gemeinsame Vorstellungen haben, die ja das einzelne Werk eines einzelnen Griechen, auch wenn es ein großer Philosoph ist, im Grunde nicht transzendieren. Und so geht es weiter, ja? Das ist auch bei Nietzsche so. Also Griechen tun so, als ob sie so fröhlich wären, aber eigentlich sind sie tragische Natur. Und zwar wiederum alle, ja? Oder, das geht auch bei Freud so, ja, die Wiener sind so oder so, oder das Bürgertum, ja, das 19. Jahrhundert ist in Europa, aber Wiener in erster Linie, aber eigentlich leiden sie alle an Oedipus-Komplex. Ja. Das heißt, die Einheit einer Epoche wird gesucht auf dieser Ebene eines tiefen Einverständnisses. Das ist gerade nicht das, was Foucault will. Weil Foucault will nicht die Einheit auf der Ebene der Idee, sondern die Einheit auf der Ebene der Aussage. Das heißt, der Punkt ist nicht, dass alle denken, das Wetter ist schlecht, auch wenn sie sagen, das Wetter ist gut. Oder alle denken, das Wetter ist gut. Also ob sie alle optimistisch sind, pessimistisch oder was auch immer. Sondern der Punkt ist, dass sie nur diese zwei Möglichkeiten zur Verfügung haben, entweder so zu denken oder so zu denken. Sie denken zwar unterschiedlich alle, es gibt keine Ideengeschichte und eine Weltanschauung, die sie verbindet. Was sie verbinden, sind nicht die Ideen, sondern die Regeln, denen sie unterwerfen sich, und zwar automatisch unterwerfen, um das überhaupt darüber nachzudenken, um diese Ideen überhaupt zur Sprache zu bringen. Das heißt, der Zwang funktioniert nicht tiefer als die Sprache, sondern strikt auf der Ebene der Sprache selbst. Wenn ich mich versprachliche, dann kann ich ja jede Weltanschauung zu jeder Zeit haben und ich kann mit anderen vielleicht nicht einverstanden sein. Indem ich aber versuche, mich für sie erkenntlich und verständlich zu machen, indem ich versuche, mich zu formulieren, ja, wenn man so sagt, unterwerfe ich mich automatisch der Regeln der Sprache, die die anderen verstehen, die ja auch nicht verstehen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das so sage, dann ist es verständlich. Und das ist eben die Ebene der Repression. Nicht, dass ich etwas sage, was für oder gegen die andere ist. Nicht, dass ich etwas sage, was mich mit anderen verbindet oder trennt, sondern die Form ist das, was letztendlich alles regelt. Da finden wir ganz bestimmt auch gewisse Verbindungen zu der radikalen Position der französischen Denkens dieser Zeit, wie Fay zum Beispiel gesagt hat, die Sprache ist eigentlich faschistisch und nicht das, was man in der, Sprache sagt. Das heißt, indem ich mich gewissen Ordnungen unterwerfe, weil ich überhaupt sprechen will, bin ich schon unterworfen. Sozusagen. Alles, was ich dann weiter sage, ist im Grunde egal. Und das ist die Position auch von Foucault. Das heißt, diese traditionellen Unterschiede in der Ideengeschichte, in der Weltanschauung und so weiter, die spielen für ihn eigentlich keine Rolle. Und um das zu verdeutlichen, macht er seine Position klar und ich möchte das im Großen und Ganzen wiederholen, also sehr kurz wiederholen, in Bezug auf große Oppositionen, in denen das geschichtliche Denken denkt, ja, 1890 Jahre. Diese erste Opposition ist zwischen Altem und Neuem, also zwischen Regulärem und Originellem. Und er sagt, dass dieser Unterschied zwischen Altem und Neuem, das ist der entscheidende Unterschied überhaupt, weil dieser Unterschied konstituiert die Geschichte als Geschichte. Ja? Die Geschichte besteht in einer Erzählung darüber, was es Neues gab und was es Neues passiert. Und so ist diese Unterscheidung entscheidend. Er sagt ja auch, dass die Menschen eigentlich so stolz darauf sind, wenn sie etwas Neues sagen. Wenn es ihnen gelingt, etwas Neues zu sagen. Wenn sie eine Idee aussprechen, wenn sie eine Position formulieren, wenn sie eine Haltung vorbringen, die sie für nicht bekommen, dann sind sie, dann lieben sie es sozusagen. Und als Autoren und ernten sozusagen Bewunderung beim Publikum. Nun, Foucault sagt, zumindest behauptet in seinem Buch, wobei man ihm nicht so sehr glaubt, ja sicherlich, in der Beziehung, er sagt, dass er ist absolut kalt in Bezug auf diese Unterscheidung und das macht man auch nichts aus, weil für ihn es überhaupt kein Unterschied besteht zwischen Neuem und Altem. Und zwar grundsätzlich, ob man etwas Neues sagt oder etwas Altes sagt, man sagt es, weil man sich einer gewissen Regularität unterwirft. Und das kann man so sehen. Zum Beispiel, wenn ich etwas sage, was absolut neu ist. Zum Beispiel sage ich, weiß nicht, dass die Welt, dass die Erde eine Kugel ist. Ich habe das gesagt, klingt total revolutionär, einige werden sogar verbrannt dafür. Also man sozusagen man beobachtet in einer gewissen Dimension eine unglaubliche Dramatik. Auf der anderen Seite aber, diese Aussage, die Erde ist rund, wird dann noch 1000 Jahre, ich weiß nicht, wiederholt, jetzt ohne jede Dramatik. Ne? Warum unterscheidet sich sprachlich die erste Aussage von der tausendsten im Nichts? Ja? Das heißt, wenn ich die Position eines bestimmten Satzes bestimmen will, Datierung spielt überhaupt keine Rolle. Ein Satz oder eine Aussage ist deswegen möglich, weil die Sprache diese Aussage erlaubt. Die Sprache erlaubt diese Aussage immer im Rahmen einer gewissen Formation. Wenn ich zum ersten Mal dieses Erlaubnis in Anspruch genommen habe und diese Aussage tatsächlich getroffen habe, das ist für mich vielleicht ein großes Ereignis. Das ist für die Sprache überhaupt kein Ereignis. Weil für die Sprache ist egal, ob ein gewisser Satz tausendmal vor mir wiederholt wurde oder tausendmal nach mir. Dieser Satz, die Erde ist rund, ist ein wiederholbarer Satz und bleibt ein wiederholbarer Satz auch dann, wenn dieser Satz niemals wiederholt wird, überhaupt niemals angesprochen wurde, er bleibt wiederholbar. Mit erstens möglich und zweitens wiederholbar. Er bleibt regulär. In diesem Sinne ist ja, gibt es keinen Unterschied zwischen Alten und Neuen und zwischen einer bekannten Aussage und einer unbekannten oder innovativen Aussage, weil jede Aussage sagt überhaupt nur dann etwas aus, weil sie zugelassen ist. Zugelassen ist von der Sprache, zugelassen ist von bestimmten diskursiven Formationen und ist es so, dann verschwindet die Unterscheidung zwischen Alten und Neuen. Der zweite Punkt ist das Traktieren des Widerspruchs. Und dann sagt Foucault zu Recht, dass die normale interpretative hermeneutische Praxis nach einer gewissen inneren Regel vollzogen wird. Man sucht nach einer nicht widersprüchlichen Darstellung, kohärenten Darstellung eines Autos zum Beispiel, einer Epoche. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, was hat Goethe dabei gedacht, dass er, ich weiß nicht, Faust ist geschrieben, dann, wenn ich ja diese Frage beantworte mit der Bemerkung, man dachte sehr widersprüchlich und man kann eigentlich nicht verstehen, was er im Sinne hatte, dann bin ich sozusagen ein schlichter Exeget. Ich bin ein guter Hermeneutiker erst dann, wenn ich versucht habe, und zwar überzeugend versucht habe, alle äußeren Widersprüche und Inkonsequenzen, Unbrüche und was auch immer ich bei Goethe finde, in einer solchen Form darzustellen, dass der Leser den Eindruck bekommt, eines kohärenten Bildes. Was war die Weltanschauung, was war die Intention von Goethe? Vielleicht hat Goethe das oder jenes nicht richtig formuliert und so weiter und so fort, aber ihm wird dabei nachgeholfen, durch diese interpretative Suche nach Kohärenz. Nun, was auch immer, das ist eben das Problem des Wetters hier unter anderem, unter vielen anderen. Nun, was sicherlich Foucault, und das will sicherlich Foucault nicht, ja, sondern er wehrt sich gerade gegen diesen Umgang. Also auch wie im Falle einer Epoche. So auch im Falle eines Autors oder eines Buches. Und es gibt da Formulierungen, die sich sehr, die absolut so klingen, als ob Derrida war doch sein Schüler, hat seinen Kurs gehabt, bei ihm studiert. als ob von Derrida geschrieben. Er sagt eben, dass jede diskursive Formation ist kontradiktorisch, in sich selbst widersprüchlich, weil sie erlaubt, sehr vieles Widersprüchliches zu sagen. Eben, dass der zum Beispiel das Wetter gut ist oder schlecht und so weiter. Und zwar gleichzeitig, und zwar durch die gleiche Bewegung, die gleiche Struktur. Das heißt, wir können nur etwas sagen. Etwas, was wir verstehen und die anderen verstehen. Aus dieser Widerspruch heraus, die diskursive Information konstituiert sich durch einen Widerspruch, durch die Möglichkeit des Widerspruchs, durch die Inkonsequenz und auch durch die Brüche unterschiedlicher Art. Und gerade weil wir uns in der Sprache bewegen, in der Formation bewegen, die in sich widersprüchlich ist, können wir diese oder jene Ansicht nach formulieren, in einer Richtung oder anderen. Wäre es nicht so, sozusagen, wäre überhaupt der Diskurs nicht möglich, ja? Also hätte, alle hätten die gleiche Meinung, sozusagen. Stattdessen ist diese innere Widersprüchlichkeit einer diskursiven Formation gerade die Vorbedingung für das Gelingen des unseres Sprechens. Aber das ist ja typische Grundfigur von Derrida, es ist ganz klar, woher sozusagen die Grundfigur kommt. Aber indem diese diskursive Formation uns erlaubt, etwas zu sagen, nimmt sie unsere Autorität, auch unsere Autorenschaft, von uns zurück. Das heißt, auf der einen Seite diese diskursive Formation in ihrer Widersprüchlichkeit und gerade durch den inneren Widerspruch, der sie regiert, provoziert uns zum Reden und gibt uns die Mittel zum Reden, aber gleichzeitig